Dieser Podcast wird präsentiert von Art on Ice.
NZZ Megaherz. Staffel 4. Beziehungskisten.
Das ist eine ganz besondere Ausgabe, die jetzt kommt. Hallo, ich bin Sven Preger. Und ich durfte neben Jenny und Mang auch wieder eine Folge Megaherz übernehmen, und zwar die Live-Ausgabe. Die haben wir Anfang Oktober im Kaufleuten in Zürich aufgezeichnet und Gast war Michael Nast, Bestsellerautor, wenn es um Beziehungskisten geht. Das war ein Abend, der insgesamt länger als 2 Stunden gegangen ist. Das haben wir für den Podcast ein bisschen gekürzt und jetzt wünsche ich euch damit viel Spaß.
Mein Name ist Sven Preger und ich heiße Sie herzlich willkommen zu NZZ Live. Ich habe das große Vergnügen, bei der NZZ den Podcast-Bereich zu leiten und Sie heute Abend durch diese Veranstaltung zu geleiten. Bei NZZ Live versuchen wir bei der NZZ eigentlich immer so ein bisschen den Journalismus, den wir so im Alltag machen, den die ein oder anderen von euch und Ihnen vielleicht kennen, ein bisschen auf die Bühne zu bringen. Und heute Abend machen wir das als Live-Podcast. Das bedeutet, wir zeichnen das Ganze auf für NZZ Megaherz. Ich weiß nicht, ob der ein oder die andere das kennt. Das ist sozusagen unser Alltagspsychologie-Podcast oder wie wir auch gerne intern sagen, wir machen sowas wie evidenzbasiertes Fühlen für Fortgeschrittene. Das bedeutet, wir machen sowas wie, warum kaufen wir eigentlich gerne online ein? Wir kümmern uns aber auch um so Themen, wie wir eigentlich mit Trauer umgehen. Und in der aktuellen Staffel, in der das hier auch veröffentlicht wird, kümmern wir uns um Beziehungen. Das Motto ist ich, du, wir. Und ich habe das gestern einer Kollegin erzählt. Kollegin kommt rein, steht dann in der Tür und dann sage ich so, hey, morgen Abend NZZ Live, Megaherz machen wir, Live-Podcast um Beziehungen. Und dann habe ich gesagt, wir werden unter anderem heute Abend auch über die wichtigste Beziehung sprechen, die wir Menschen so haben. Und dann steht die Kollegin und sagt ganz spontan, so ohne groß nachzudenken, und sagt, ach, die Beziehung zu Mama. Genau, und Spoiler, wir können auch gerne über die Beziehung zu Mama sprechen, aber die war in dem Moment nicht gemeint. Also wir werden sprechen über vielleicht Beziehungen zu Eltern, zu Partnerinnen und Partnern. Wir werden über Freundschaften heute Abend sprechen. Und zu Gast ist jemand, der das alles auf eine Art und Weise macht, die ich persönlich also nicht nur humorvoll finde, sondern auch eine gute Mischung aus empathisch, aber auch kognitiv irgendwie durchdrungen. Das wisst ihr, er ist Bestsellerautor, also Generation beziehungsunfähig, aber auch aktueller, weil da irgendetwas fehlt. Er ist Podcaster, deshalb jetzt auch bei Megaherz. Und ich habe einen Begriff auf seiner Homepage gefunden, den ich sehr gelungen finde. Er bezeichnet sich selbst als Gesellschaftskommentator. Und er schenkt uns die nächsten 90 Minuten eine Beziehung. Er schenkt die euch als Publikum, er schenkt die mir als jemand, der ihn durch den Abend führen darf. Und er weiß natürlich auch, welche die wichtigste Beziehung ist. Das ist nämlich die an so einem Abend zum Publikum und vielleicht auch die zum Host. Meine Damen und Herren, in Zürich, Michael Nast.
Hallo.
Michael, weißt du, um mal so anzufangen, wenn man dich googelt, ne, dann gibt es ja in der Suchmaske so Ergänzungen, die aufgerufen werden. Und dann gibt es sowas wie Michael Nast und dann kommen Dinge, die man so erwartet. Also da steht dann sowas wie, ich weiß nicht, Tourdaten, auch Podcast, Bücher
natürlich. Darf ich sagen?
Nee, sag du mal. Weißt du, was dann so als erstes Persönliches kommt? Weißt du das?
Also ich ist lange Zeit schon Freundin.
Ja, Michael Nast und dann wird so ergänzt von Google Freundin.
Das sind zwei verschiedene Gründe. Das eine ist der Grund, warum aus dem wahrscheinlich einige hier geschmunzelt haben. Der andere Grund ist, ich habe ja eigentlich einen Fehler in meinem Leben gemacht.
Nur also, einen, du Glücklicher.
Na, diesen, also in der Karriere als Autor. Ich habe meine Kolumne für die Freundin geschrieben. Das ist ein Frauenmagazin aus der...
Das ist jetzt aber ein Rettungsversuch, oder du versuchst...
Nee,
jetzt
das war sagen, ganz schlimm. Da habe ich
dass
ganz
deshalb Freundin auftaucht, wegen der Kolumne in der Freundin. Ist das gerade...
Das könnte beides sein. Mhm. Denn das Problem war, dass ich da war ich auf Tour und habe sehr auf Pointe geschrieben. Das war 2016. Und da habe ich Sachen geschrieben, die würde man heute gar nicht mehr schreiben, würde ich heute auch so nicht mehr schreiben können. Und das wird mir oft noch so ein bisschen von gewissen Leuten schon sehr vorgeworfen.
Jenseits der Kolumne magst du dich zu dieser Google-Suchen-Anfrage etwas äußern?
Was möchtest du denn wissen?
Wie sieht's denn da aus auf der Beziehungsebene? Wir können da unter uns.
Unter uns. Nee, es ist schon so, ich habe das letztens gelesen, ich habe ein Dating-Burnout, so nennt man das heutzutage.
Hast du das über dich gelesen?
Nee, das ist ein Begriff, der sich
gerade etabliert. Ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst. Du hast über Dating-Burnout gelesen. Ich dachte, irgendwer schreibt über Michael Nass, der hat jetzt auch ein Dating-Burnout.
Nee, also das ist ein Begriff, der sozusagen, als ich diesen Begriff gelesen habe, dachte ich, damit meinen die mich. Also stimmt schon. Nee, es ist so, wenn man viele Dates hat, und in der heutigen Zeit hat man ja mehr Dates als, glaube ich, jemals zuvor. Also weil man ja diese großen Freiheiten hat, haben die Leute ja mehr Dates und Liaisons oder Beziehungen als je zuvor. Und wäre natürlich durch jedes Date, aus dem nichts geworden ist, oder jede kleine Liaison, aus der nichts geworden ist, das ist natürlich eine Schädigung. Also man wird ja verletzt. Und meistens sind es ja die negativen Erfahrungen, die uns ausmachen. Und da bin ich angekommen. So endet's dann, ja. Wenn man eigentlich gar keinen... Ja, das ist eigentlich total krass. Also ich habe gar keinen...
Jetzt haben wir es binnen Minuten geschafft, die Stimmung so richtig...
Na, die lachen doch alle.
Das war ihr sehr lacht, nett mit dir. Ja, vielen Dank. Das war total schön. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahr ist das? Also jenseits dessen, dass man das liest, Dating Burnout, so für dich selbst. Also ist das real oder ist das was, wo du sagst, hey... Keine Ahnung, will ich auch nicht unbedingt mit in die Öffentlichkeit oder so.
Nö, also ich suche noch nach Worten, weil das wirklich ganz frisch ist. Ich habe das vorgestern gelesen, genau. Und ich musste mich schon sehr zwingen. Es muss schon sehr viel passieren, glaube ich, bevor ich wieder jemanden sozusagen in mein Leben lasse.
Weil du dich so verletzt gerade fühlst oder Sorge vor Enttäuschung, neuer Verletzung?
Nee, weil es einfach anstrengend ist. Man hat so viele, also ich glaube, dass wahnsinnig viele Leute, die auf diesem Dating-Markt heutzutage unterwegs sind, ich schließe mich da auch ein, ja, nicht bereit für eine Beziehung sind. Und trotzdem werden die Leute aufeinander losgelassen, weil die diese ganzen Verletzungen nicht aufgearbeitet haben, die sie halt in vergangenen Beziehungen oder, wie gesagt, jede kleine Verletzung, jede Trennung, jedes Date, aus dem nichts geworden ist, das sind alles Verletzungen oder On-Off-Beziehungen. Ja?
Oder vielleicht On-Off-Beziehungen.
On-Off-Beziehungen.
Ja, also mal
weißt, ist man drin, ist? Man ist mal drin. Wisst ihr, was das ist? Ja, ich erkläre es dir nochmal, oder weißt du es auch?
Erklär mal.
Nee, das ist ja praktisch, man ist in einer Beziehung mit jemandem und wenn es ein Problem gibt, dann trennt man sich und wartet so ein bisschen ab, bis sich die Wogen wieder geglättet haben und dann versucht man es nochmal, bis das nächste Problem auftaucht. Und sowas kann jahrelang gehen und es ist ja ein unerträglicher Schwebezustand, ja, und ich habe dann irgendwann festgestellt, ich habe das genauso gemacht, nur ich habe immer andere Personen genommen.
Ah.
Man entwickelt sich ja nicht.
Also du hast eine On-Off-Beziehung mit mehreren Leuten geführt.
Genau, über die Jahre, weil ich mich nicht weiterentwickelt habe. Ich habe praktisch, also wenn eine Trennung ist, wenn man sich trennt, dann lernt man ja was daraus. Warum kam es zu der Trennung? Warum hat das nicht gepasst? Und ich habe da halt nicht draus gelernt.
Hat sich das geändert?
Ich bin irgendwann an einem Punkt gekommen, also jetzt, da wird es jetzt psychologisch, also ich bin ja ein bindungsängstlicher Beziehungstyp sozusagen. Und ich wusste das natürlich nicht. Ja. Und der Effekt ist letztendlich der, dass man denkt immer, oder ich dachte immer, ich ziehe nur Frauen an, die wirklich also psychische Probleme haben. Dass ich irgendwie so eine Aura habe, ne? Dass ich so da.
Wie sagt der Begriff Projektionsfläche
dann aber schon was? Perfekte, ne? Opferrolle. Also es war die perfekte Opferrolle letztendlich. Und ich habe das so weit getrieben, dass ich am Ende eine Affäre war von einer Frau, die sich da auch nicht trennen wollte von ihrem Freund.
Von ihrer Beziehung.
Und das ist wirklich, das waren 8 Monate, also Psychoterror für alle Beteiligten. Und danach habe ich gesagt, Moment, ich gucke mir jetzt mal meine ganzen Beziehungen an und da muss ja irgendwas, und guck mir mal, was da schiefgelaufen ist. Mhm. Oder was ist die Konstante in diesen ganzen Beziehungen? Da muss es doch irgendwelche Mechanismen geben. Und am Ende habe ich gesehen, ich war die Konstante. Vielleicht liegt es ja auch an mir. Und dann habe ich mich da wirklich auch mit einem Kumpel, der Psychologe ist, und der hat mir einfach dann mal ein paar Hinweise gegeben, was ich hier für, ja, wie ich halt ticke, Muster. Und bei mir ist ja die Aufarbeitung immer, ein Buch zu schreiben. Und ich habe dann das Buch.
Ist eigentlich im Herzen bist du ein Marketingmensch, ne? Also du siehst ein Problem, schreibst ein Buch drüber.
Naja, nee. Überhaupt, nee. Also es ist, ich schreibe nur bei Dingen, die mich beschäftigen. Mhm. Und das war halt in gewisser Weise ein Leidensdruck. Und daraus habe ich dann dieses Buch geschrieben. Das hieß dann Generation Beziehungsumweg, die Lösungen. Obwohl es natürlich keine Lösungen waren. Es waren Lösungsansätze eher. Aber
lass uns mal eben, also wenn man mal auf die Muster guckt, das ist ja das, wo wir uns wahrscheinlich dann jenseits der Ironie auch ein bisschen drin wiederfinden. Mhm. Wenn du mal sagen würdest, das sind Muster jetzt vielleicht nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen, man fängt dann ja auch an, auf andere zu gucken. Was sind denn die, wenn wir mal in der ersten größeren Beziehung heute Abend bei der Liebesbeziehung, romantischen Beziehung, wie immer man sie nennen will, bleiben will, was sind denn, ja, pathologische Muster ist jetzt eine sehr schlimme Umschreibung, ne? Aber was sind die Dinge, um in deinen Worten zu bleiben, die vielleicht solche Narben oder Verletzungen auslösen? Über was reden wir?
Na, es geht eigentlich um eine Verletzungsvermeidung eher. Also ich habe mir immer Frauen ausgesucht, wie ich jetzt weiß, die möglichst viele Gegenargumente lieferten, damit ich bloß nicht in die Gefahr komme, also ich, mein Unterbewusstsein hat sich diese Leute natürlich ausgesucht, damit bloß nicht die Gefahr besteht, dass ich mich diesen Leuten öffne, um dann verletzt zu werden. Und so habe ich mir halt vor allem Leute ausgesucht, na, die halt, also Red Flags die ganze Zeit lieferten, oder die vielleicht gerade aus einer Beziehung raus waren oder die nicht wussten, was sie wollen oder halt in einer Beziehung waren, was ich eine Affäre war, und so weiter. Und da war mein Unterbewusstsein auf der sicheren Seite, dass da bloß keine Verletzung stattfand. Ich meine, letztendlich gelitten habe ich auch. Ich war ja unglücklich verliebt, aber letztendlich war das auch ein sehr vertrauter Kummer, sehr vertrauter Schmerz.
Das heißt, da kann man sich auch drin...
Es ist ein Stück Heimat dann. Das ist natürlich ein bisschen brutal, aber es ist eine sehr tragische Heimat. Aber man kann sowas ja dann auch ein bisschen genießen, weil man es kennt halt von früher. Ne?
Weil du letztendlich nicht in ein, ja, wie würde man das sagen, Commitment ist jetzt auch wieder so ein komisches Wort, aber nicht in so eine Verbindlichkeit dann reingehst, weil du von vornherein eigentlich weißt, nein, diese Verbindung, die ich mir da gesucht habe, wird eine gewisse Tiefe nicht erreichen und damit natürlich auch eine gewisse tiefe Verletzung nie auslösen können. Ist das so die,
Twisted Logik irgendwie? Es ist ja noch krasser. Es ist ja so, ich habe sozusagen mir ja immer diese Frauen ausgesucht, die also eigentlich gezweifelt haben, aus welchen Gründen auch immer. So, ich konnte dann also um sie kämpfen und ich habe um sie gekämpft und die hat sich ja am Ende für mich entschieden. Alle haben sich am Ende für mich entschieden. Und also es ging...
Nein,
das kommt jetzt völlig falsch rüber.
Möchtest du den Satz nochmal neu ansetzen?
Nein, also alle Frauen, um die ich in solchen Konstellationen gekämpft habe, waren irgendwann an dem Punkt, dass sie gesagt haben, ja, ich möchte mit dir zusammen sein. Und dann habe ich gesagt, nee. Nein. Und zwar, meine Begründung war für mich, in diesem Kampf, in diesem ganzen Leid, was wir dadurch wartet sind irgendwie, sind die ganzen Gefühle kaputt gegangen. Aber psychologisch, das hat mir Stefanie Stahler gesagt, ist es anders. Es war ein Kontrollmechanismus, dass ich sage, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung, trenne mich, denn das, was hier gerade passiert ist in den letzten Wochen oder Monaten, diese Frau wird dich so krass verletzen. Also, das ist ja, auf die kannst du ja nicht bauen, auf diese Beziehung, die ihr da euch aufgebaut habt. Und somit hatte ich wieder die Kontrolle und konnte wieder eine Wiederholung machen. Also das Gleiche nochmal von vorne anfangen. Und das ist ja das Problem letztendlich, dass jede Beziehung, das hat mir auch mal ein Psychologe Ulrich Wilken gesagt, es ist wie so ein Theaterstück. Es ist immer das gleiche Thema, nur die Darsteller werden geändert. Also man selber bleibt schon so, aber letztendlich ist es immer die gleiche Geschichte. Also ich habe nie gelernt, aus diesen Fehlern zu lernen.
Und gleichzeitig ist es ja, merkt man ja auch, das ist ja kein sympathischer Zug in dem Moment, wo man dann merkt, also sagen wir mal, jemand sagt, hey, ich wäre jetzt bereit, mich auf dich ganz einzulassen, mal egal aus was für einer Situation jemand kommt, egal auch auf Mann oder Frau, und dann zu sagen, ich stoße dich zurück, weil ich die Kontrolle behalten will. Ne, das ist ja
unbewusst.
Ja gut, aber
das ist die Analyse
danach.
Trotzdem.
Ja. Machen tut man es ja trotzdem fürs Gegenüber, ob du das unbewusst oder bewusst tust, ist ja fürs Gegenüber wahrscheinlich relativ egal. Der Schmerz wird gleich wehtun in dem Moment.
Es geht immer darum, wie man es verkauft. Muss man jetzt auch so sagen, dass man sozusagen die Trennung so macht, dass es am Konflikt
ausweichendsten
ist. Ja, das ist ein ganz großer Marketing. Ich weiß, Konfliktscheuheit auf jeden Fall.
Hast du für dich selbst mal, ich werde jetzt kurz pathetisch, weil ich mich das so gefragt habe, also das eine sind ja diese Beziehungsmuster. Hast du für dich selbst mal darüber nachgedacht, was dann so etwas wie Liebe sein kann in so einem Kontext? Oder ist das eine Kategorie, die gar keine Rolle spielt, genau, weil man so in anderen Dingen noch drin
ist? Genau, das ist ja sowieso eine Verwechslung. Also das ist ja ein Definitionsproblem, was ich auch jetzt immer noch habe, obwohl ich es besser weiß, Liebe und Verliebtheit zu verwechseln. Also ich rede mir ein, also viele Leute, das gibt vielen Leuten so, wie werden darauf konditioniert, auf so eine, diese Verliebtheit, diese romantischen Komödien, das sind ja alles keine Liebesgeschichten, das sind ja Verliebtheitsgeschichten. Es geht immer nur um den Kampf, meistens um eine Frau, oder mein Mann, wie auch immer. Und es endet ja damit, dass sie ja sagt. Und dann wird abgeblendet. Aber das ist ja keine Liebe. Das ist nur eine Verliebtheit. Und ich habe mich, wie gesagt, ich weiß es inzwischen besser, aber ich sehe mich immer noch nach diesem Rausch der Verliebtheit. Und ich glaube, dass ich das auch brauche. Also das, was ich vorhin meinte, dass ich gesagt habe, es muss schon eine Menge passieren. Es muss einfach mal knallen, dass ich diese Energie auf, dass es richtig funkt, dass die Energie ich auch aufwenden möchte mit einer Frau, ja, diese, so einen Energiepush zu haben miteinander.
Aber das, was du ja sagst, ist ja trotzdem dann, dass die eigentliche Beziehungsarbeit dahinter erst beginnt. Also wenn die Verliebtheitsphase, wenn ich das richtig verstehe, die Verliebtheitsphase ist das eine.
Ja.
Und wenn wir jetzt mal über, also wie funktionieren langjährige Beziehungen, auch nicht nur über, wie lange eine Verliebtheitsphase auch immer dauert, sondern darüber hinaus, dann wird das dahinter ja ein anderer Schnack.
Das ist ein vollkommen anderes Thema. Also da bin ich Meister der Theorie und Versager in der Praxis.
Aber woran liegt das denn? Du sagst ja selbst, also wenn du sagst Gesellschaftskommentator, dann machen wir das Fass an der Stelle mal auf. Gut. Jetzt können wir einerseits sagen, alle romantischen Komödien erzählen sozusagen die falsche Geschichte oder nur einen Teil.
Romeo und Julia erzählt auch die falsche Geschichte. Das ist die größte Liebesgeschichte, als die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Und das ist einfach eine Verliebtheit. Die haben sich ja nie kennengelernt, die beiden. Ne?
Aber okay, also wir geben Hollywood die Schuld, das ist eins. Aber was sind denn noch so die gesellschaftlichen Muster dahinter? Was läuft denn dann falsch? Wenn du bist ja nicht alleine in dem, was du jetzt gerade schilderst, mit an Sicherheit ganzer Wahrscheinlichkeit zumindest nicht. Aber was läuft denn dann nicht in Ordnung bei uns, dass wir uns so schwer damit tun zu sagen, also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber es muss doch irgendwie auch möglich sein, sich auf ein Gegenüber nochmal einzulassen, eine tiefere Verbundenheit zu spüren, jenseits des Adrenalinkicks. Also da ist doch noch was anderes, was auch zufrieden macht.
Ich glaube, dass wir sehr, so, sehr konditioniert sind auf bestimmte Eigenschaften, die wir auch als Tugenden bezeichnen, die eigentlich gar keine Tugenden sind. Also jetzt auch im Kapitalismus zum Beispiel als Konsument eine extreme Ich-Bezogenheit zum Beispiel. Dass man halt gar nicht so sehr, viele, wenn die jetzt in eine Beziehung reingehen oder jemanden sich angucken, mit dem sie vielleicht zusammenkommen wollen würden, da denken die ja nicht in einem Wir. Man denkt dann eher in einem Ich. Wie ergänzt mich diese Person oder mein Leben diese Person? Und das ist zum Beispiel.
Aber wie sieht denn dann ein Wir-Denken aus? Also ich verstehe, was du sagst. Ich gleiche vielleicht jemanden ab. Ich habe so ein Gefühl von, diese Person reizt mich, die finde ich interessant. Aber wie ist denn dann der nächste Schritt zu, aus dem Ich ein Wir zu machen?
Na, letztendlich, ich habe irgendwo mal gelesen, es entsteht ja was Drittes dann. Du hast zwei Personen und wenn man dann zusammen eine Beziehung eingeht, kreiert man zusammen etwas Neues. Aber die meisten haben eine Vorstellung davon, wie ihre Beziehung sein soll. Und zwar beide. Und da redet man vielleicht aneinander vorbei. Und ich glaube, viele wissen auch gar nicht so richtig, es wird uns ja auch nicht beigebracht, wie man wirklich zum Beispiel gesund miteinander kommuniziert. Wie man vielleicht auch die eigenen Bedürfnisse erkennt. Genau, also ich kenne meine Bedürfnisse ja auch nicht.
Ist das so?
Ja.
Ja. Aber das heißt,
was ich sagen kann, ist, also nochmal zu der, dass ich, und ich glaube, es geht vielen so, durch diese vielen Dates, die man hat, oder durch diese vielen Versuche oder diese abgebrochenen Anfänge, dass eigentlich ein Vertrauen fehlt. Dass die Menschen sich, ich glaube, dass viele Leute sich nicht mehr vertrauen beim Dating. Weil sie von, eigentlich sitzt ja nicht die Person vor dir, die da sitzt, sondern da sitzen die ganzen Leute, mit denen du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Und das muss einem klar sein, denn man schließt immer von den schlechten Erfahrungen auf, ich bin immer so allgemein verallgemeinernd, aber also viele machen das, ja. Weil wir sagen immer so, wir sind alle so reflektiert. Wir halten uns für reflektiert.
Aber das heißt, nicht
so reflektiert.
Eigentlich sitzt vor mir eine Art, in dem Moment, Illusion, die ich so mit an den Tisch bringe und sage, ich möchte, dass mein Gegenüber am liebsten so und so ist, also deswegen vorhin das auch mit der Projektionsfläche. Und das gleiche ich erstmal ab.
Genau, und wenn da eine Sache, und es ist ja so, wenn man Single ist zum Beispiel, und wenn man lange Single ist, da hat man manchmal immer so eine Listen, wie die Person sein soll. Und je länger man Single ist, desto detaillierter werden diese Listen, interessanterweise.
Was es ja nicht einfacher macht.
Genau, ist ja auch ein Bindungsangst, das ist ja auch ein Vermeidungsmechanismus, dass man letztendlich innerlich sagt, ich baue mir da eine Idealperson zusammen, und die gibt's ja gar nicht. Und wenn eine kleine Abweichung nur ist, bei den Menschen, den ich da gerade kennenlerne, kann ich mich gleich dagegen entscheiden.
Geh mal einen Schritt weiter. Also wenn man sagt, okay, Dating ist jetzt mal das eine. Mhm. Es gibt ja genug Menschen, die sich danach auch durchaus in eine Beziehung hineinbegeben. Und die Wahrnehmung dieser Menschen ist ja durchaus auch, wir sind in einer Beziehung. Mhm. Also es wird auch irgendwann ein Statement daraus, zu sagen, wir sind in einer Beziehung. Ändert sich das dann aus deiner Sicht? Also ändern sich dann unsere Erwartungshaltung oder läuft das die ganze Zeit eigentlich mit? Also entwickle ich mich in der Beziehung und schaffe das wirklich? Oder sind dann vielleicht nicht so gesunde Muster? Ich denke an sowas wie, wenn mir was an dir nicht gefallen würde, sage ich dir irgendwann, ja, meinetwegen wäre schon gut, wenn du dich änderst. Ja. So, genau. Und ich vermute, dass das mal ein Satz ist. Also ich will mich da gar nicht frei von machen, dass man den mal zumindest gedacht, vielleicht gesagt hat. Ist das sozusagen die Fortsetzung desselben?
Genau. Und, aber das geht ja noch viel weiter. Und das ist ein ganz interessantes Ding, was du da sagst. Denn wie wir als Menschen ticken, das meinte ich mit dieser Ich-Bezogenheit zum Beispiel, ja, kann jeder bei sich mal selbst überprüfen. Wenn ihr ein Problem habt mit einer Person, dieses Problem, dieser Konflikt, der wäre eigentlich total schnell zu lösen, oder? Indem die andere Person sich ändert. Und so denke ich ja auch, ja, oder das ist ja ganz krass, das ist ja richtig so ein, man hat dieses theoretische Wissen irgendwie, aber wenn ich das dann bemerke im Alltag, dass ich mich dann doch wieder anders verhalte, merke ich erst, was für ein Kraftaufwand ist, das irgendwie in den Alltag erstmal in diese Handlung zu kriegen, diese Theorien, ne? Also das ist halt, na, früher waren, das lief das halt anders, ne? Früher waren die Konventionen klar. Die Frau war dann weniger wert. Der Mann hat wirtschaftlich dann sozusagen dann die Abhängigkeit war da. Und das war natürlich ein einfacher Entwurf. Aber jetzt haben immer mehr Leute mehr Freiheiten. Und damit, das ist ja auch eine.
Und mittlerweile sitzen zwei Männer auf der Bühne und reden über Gefühle.
Oh, oh, oh. Das ist ja auch mal ganz.
Das kriegen wir auch noch mal in andere
Verhältnisse. Fernab von den Klischees.
Stimmt hin.
Das ist ganz krass. Ich werde da manchmal so in Interviews gefragt. Das ist ja so ungewöhnlich, dass Männer so.
Hast du das wirklich noch so gefragt?
Werde das gefragt. Und dann habe ich lange Zeit, also ich habe dann geantwortet, was ich auch wirklich geglaubt habe. Ich habe gesagt, naja, wir reden da total oft drüber, bei uns im Umfeld. Also das gibt's gar nicht. Dass man
euch in Berlin meinst du jetzt, ne?
Ja, in meinem Freundschaft, in unserem Umfeld. Und dann ist mir aber irgendwann eingefallen, Moment mal, ich rede darüber. Ich rede immer nur darüber und die reagieren irgendwie nur darauf, aber eigentlich reden die gar nicht darüber. Bin ich der große Außen... Die große Ausnahme, nee, das natürlich auch nicht, aber nee, das ist, ich weiß auch nicht.
Obwohl du dich um ein Gefühl gedrückt hast. Ich habe vorhin mal so gefragt, kannst du das für dich, also ich habe es nicht so gefragt, aber könntest du definieren, was für dich, also Liebe ist? Also wir reden jetzt über Muster, wir reden über Dinge, die nicht gut funktionieren. Wir sagen, hey, Dating kann so und so sein, in Beziehung greifen nochmal, auch nicht so gesunde Muster. Ich versuch's gerade, du merkst das so ein bisschen auch ins,
ich glaub,
da steckt ja eine Kraft drin.
Ich glaube, die erste Liebe des Lebens, die richtige Liebe, ist dann wahrscheinlich zum Kind, das. Also als Gefühl.
Ne? Glaubst du das wirklich?
Ja. Also eine Tiefe her, der Gefühle. Oder dieser, also um jeden Preis, diese unbedingte Liebe sozusagen.
Und du glaubst eigentlich nicht, dass das in Beziehung zu einer anderen erwachsenen Person?
Das kann passieren. Was ist Liebe? Liebe ist, also vom Konstrukt her, ist, also ich bezeichne Liebe gerne als eine Heimat, die man sich gemeinsam schafft.
Ja, okay.
Ich kenne nur wahnsinnig viele Leute, auch in Langzeitbeziehungen, die eigentlich, die kultivieren da was, das dürfte nicht meine Heimat sein. Also weil die wirklich nicht wissen, also die führen eine Beziehung seit 18 Jahren oder länger, aber die pflegen die nicht. Also letztendlich ist es das, was viele ja auch, also es gibt Leute, die sind in Beziehung, weil sie nicht allein sein können. Hm? Die singen, dann bin ich glücklicher oder so, ja. Aber bei mir, das Ideal ist eigentlich, mit sich allein sein zu können. Und dann ist praktisch die Beziehung die Erweiterung.
Damit sind wir eigentlich bei dem Punkt, ich habe das vorhin nämlich also nicht wirklich explizit aufgelöst, dieses, was ist denn die wichtigste Beziehung? Und ich fand das gestern tatsächlich sehr berührend, deshalb habe ich das vorhin auch erzählt und die habe ich es vorhin auch schon erzählt, also angedeutet, dass eine Kollegin das gestern zu mir gesagt hat, mit der Beziehung, wenn das so rausplatzt, so ganz intuitiv, es ist die Beziehung zu Mama, die irgendwie so die wichtigste ist. Aber eigentlich meine ich natürlich genau den Punkt, an dem wir jetzt gerade sind. Ne? Die wichtigste Beziehung ist die zu uns selbst.
Genau. Und also ich habe damals dieses Generation Beziehungsunfähig Buch geschrieben und habe dann, was natürlich, die Leute haben ja keine Beziehungsunfähigkeitsstörung. Also das war ja auch so eine Ausrede letztendlich, mit der man eigentlich gesagt hat, ich bin nicht an dir interessiert, aber ich mach's halt über eine psychische Diagnose sozusagen. Aber die wirkliche Beziehungsunfähigkeit ist die zu uns selbst. Also eigentlich diese Selbstentfremdung. Und
was würdest du denn für dich sagen? Skalenfrage, gerne in der Psychologie benutzt. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist gar nicht, 10 ist super viel. Wie gut kennst du dich selbst?
Vielleicht 5.
Ach komm, so niedrig.
Ja. Naja, die Frage ist doch die, das ist ja so, nehmen wir mal an, ich spreche mit jemandem und sage, bist du glücklich? Der sagt, ja. Das ist schon mal
sozial erwünscht.
Der ist schon mal nicht glücklich.
Aber es ist die sozial erwünschte Antwort.
Genau, und das sind meistens Leute, die ich so kenne, die dann praktisch, die haben dann diese, eigentlich so diese Zutaten für Glück, die sind ja auch vorgegeben gesellschaftlich, und die haben dann diese To-Do-Liste. Und
also Geld, die Status.
Haus, Eigenheim, genau. Und dann ist man, denkt man dann so, okay, das habe ich jetzt alles so abgehakt und jetzt bin ich glücklich. Aber am Ende, also die Leute sind nicht glücklich. Die stehen nicht morgens auf und sagen, ich freue mich. Mhm. Sondern die sagen, ich stehe auf und ich habe wieder meine To-Do-Liste, die ich jeden Tag abarbeite. Also eigentlich eine Struktur, die sie sozusagen täglich hinter sich bringen. Und dann braucht man nicht darüber nachdenken. Wenn man Struktur hat, braucht man nicht drüber nachdenken,
ja,
ob man glücklich ist oder wie es einem geht oder so, ne?
Aber meinst du das ernst? Ich bleib da nochmal, sorry, wenn ich da nochmal zurück.
Ich glaube, ich kenne mich viel weniger, als ich lange angenommen habe, ja. Das meine ich zum Beispiel mit diesen Bedürfnissen.
Ja.
Ja, also, dass ich nicht weiß, ich wirklich weiß, was. Ich meine, Grundbedürfnisse gibt's ja, ne? Also klar, Liebe und so weiter. Aber das habe ich in einem Buch geschrieben auch, ja, im letzten. Da habe ich auch gesagt, vielleicht habe ich auch Angst, das umzusetzen, weil ich mich davor fürchte, dass das, was mich glücklich machen soll, von dem ich eigentlich auch denke, dass es mich glücklich macht, mir nichts bedeutet.
Aber trotzdem würde das ja dafür sprechen, dass du dieses Muster bei dir, auch so wie du es beschreibst, ja auch sehr glaubwürdig, doch sehr reflektiert hast. Also ich
bin ja, reflektiert sagen alle Psychologen, ey, du bist so reflektiert und so. Aber es ist.
Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ja, das Muster hätte.
Würde er auch nie.
Das sagen. Muster hast du reflektiert.
Aber so. Nee, aber das sagen wirklich viele, also wenn wir einen Podcast oder so einen Psychologen hatten, die haben gesagt, also du weißt doch schon alles. Oder du siehst halt, was da schiefläuft sozusagen, was dich hindert sozusagen, dieses Ziel zu erreichen. Und das ist die Frage, warum wünsche ich mir dieses Ziel? Thema, das ist ja freier Wille. Mhm. Ist es wirklich mein Wunsch oder ist es ein vorgegebener Wunsch?
Wie sieht denn gute Zeit mit dir aus?
Also ich kann mich an ein wirklich gutes Date erinnern.
Nee, mit dir allein,
meine ich. Ja, ach, mit mir allein?
Ja, mit dir.
Ach so, beim Fahrradfahren zum Beispiel. Ich habe irgendwann aufgehört zu tracken und Musik dabei zu hören. Also Sonntagmorgen, Berlin, dann ist in der Gegend, in der ich wohne, da ist niemand auf der Straße. Du hörst praktisch auch keinen Verkehr. Dann macht nur das Fahrrad die Geräusche, die zu hören sind generell. Mhm. Und dann fahre ich raus und genieße das extrem.
Wie viel fährst du dann? Also was ist, also nicht Kilometer, sondern wie lange bist du unterwegs?
Naja, es ist immer so, also mindestens 50 Kilometer. Ich habe so meine feste Strecke. Das geht dann auch wirklich in meine Heimat. Ich komme aus Berlin-Köpenick und dann fahre ich aus der Innenstadt dann da raus und fahre dann auch so, habe so Lieblingsstrecken und auch so natürlich ein bisschen Nostalgie, also bestimmte Sachen. Und letztens, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob das in der Schweiz überhaupt eine Relevanz hat. Es gibt eine Geschichte, die heißt von Gerhard Hauptmann, die heißt Bahnwärter Thiel. Und ich fahre dann halt immer, da heißt ein Ort, der heißt Neu-Zittau. Das ist hinten am Mögensee, ist egal. Und dann habe ich irgendwann diese Geschichte, die lese ich mir immer mal so durch, einmal im Jahr. Das ist eine schöne Geschichte, ist ja dieses Bahnwärter Thiel. Und der erste Satz ist halt wirklich, in Neu-Zittau sitzt er am Anfang in so einer Kirche. Und ich bin einen Tag vorher in dieser Kirche vorbeigefahren. Und dann ist mir erstmal klar geworden, dass das alles in dieser Gegend da spielt. Und dann, dass ich da in diesen ganzen Schauplätzen dieser Orte da langgefahren bin. Sowas mag ich zum Beispiel total.
Wir sind gleich zurück.
Art on Ice. Erlebe Birdie, Paloma Faith, Stress und Marius Bär zusammen mit den Weltstars auf dem Eis. Vom 6. bis 15. Februar in Zürich, Fribourg und Davos. Sichere dir jetzt dein Ticket unter www.artoneis.com.
Also wir haben jetzt gesagt, hier, das können Liebesbeziehungen sein, da drehen wir ja auch immer wieder so ein Stückchen zurück. Dann waren wir jetzt gerade mal so ein bisschen bei der Frage, Stichwort Beziehung, wie sehen die eigentlich zu uns selbst aus? Dann landen wir auf einem Ort, der was Tiefes in uns berührt. Aber das sind ja nicht die Sachen, wie wir uns normalerweise in der Öffentlichkeit darstellen. Also ich will so ein bisschen nochmal auf die gesellschaftliche Funktion hinaus oder auf das Gesellschaftliche hinaus. Wie verkaufen wir uns eigentlich gerade nach da draußen? Weil das löst ja das, was du jetzt gerade geschildert hast, davon bin ich wirklich überzeugt, das löst etwas anderes in Menschen aus, als wenn ich jetzt versuche, mich in 5 Insta-Reels oder bei TikTok als besonders was auch immer, kluger Autor, kluger Moderator, kluger Journalist darzustellen. Aber die Tendenz ist ja eher die letztere gerade gesellschaftlich. Dabei ist das ja wahrscheinlich interessanter. Oder nicht nur interessanter, sondern schafft eine andere Verbundenheit.
Genau, na und es ist vielschichtiger.
Warum, du bist ja Gesellschaftsbeobachter, also warum geht das nicht mehr? Das meine ich wirklich ernst. Also warum
schaffen wir uns über Äußerlichkeiten definieren.
Immer noch und immer wieder.
Man muss immer die Leute unterscheiden, was wir gern sein würden, wofür wir uns halten, auch als Gesellschaft, und was wir sind. Und also ein ganz anderes Beispiel, alle reden davon, von Emanzipation, Feminismus. Und parallel in den Top Ten der deutschen Charts, diese ganzen Deutsch-Rap-Geschichten, in denen Frauen als Nutten bezeichnet werden und so weiter. Ne? Also das erzählt wahrscheinlich mehr über die Gesellschaft, also praktisch die Folge, dass so viele Produkte gekauft werden, die solche Inhalte haben, als das, was wir uns, also ich sehe die Leute ja auch, wie ich sie sehen will. Ich sehe die Geschichte, die Gesellschaft ja auch, wie ich sie gerne sehen würde. Und dann sehe ich plötzlich bestimmtes Wahlverhalten in Deutschland und sage mir, Moment mal.
Aber ja,
so ist das also nicht.
Ja,
aber so darf es nicht sein.
Aber Realität ist ja ein Stück komplexer als das. Also natürlich verstehe ich den Hinweis mit den Charts, und wenn man sich jetzt auch, weiß ich nicht, Statistiken angucken würde, weiß ich nicht, Vorstände von DAX-Unternehmen oder auch Unternehmen ab einer gewissen Größe hier in der Schweiz, dann wäre das wahrscheinlich auch immer noch sehr, sehr männlich geprägt. Und auch wir, habe ich vorhin schon gesagt, mit dem Versprechen, dass sich das auch ändern wird. Wir sitzen jetzt als 2 Männer hier auf der Bühne und so. Und trotzdem gibt es ja Bereiche, in denen sich auch was verändert. So, in denen Emanzipation einen größeren Raum hat, in dem
Es ist ja eine Bewegung da. Ja, und das ist, nur ich sage, man redet sich dann doch immer mehr ein, als es eigentlich der Fall ist. Weil das läuft, denn das andere gibt's auch. Gerade ist ein ganz großes Thema toxische Männlichkeit. Weil irgendwelche Leute in TikTok-Videos da erzählen, wie man eigentlich Frauen behandeln sollte, wie man eigentlich Frauen sehen sollte. Und das ist ganz, also ich weiß nicht, das würde ich als provinziell bezeichnen. Und das existiert. Das gibt es ja.
Aber
so wollen wir uns ja nicht sehen. Aber das gab es ja die ganze Zeit schon. Ich frage mich dann natürlich, wie kommt man als Mann dazu? Was muss man durchgemacht haben, dass man so ein Bild hat von Frauen dann, ja? Also das ist ja ganz, arme Seelen, diese Typen, die da so eine Sachen erzählen.
Aber ist das ein Relikt? Also aus deiner Sicht ist das etwas, was immer noch da ist, weil es noch nicht verschwunden ist?
Ich glaube, die kriegen einfach keine Frauen ab, weil die einfach nicht interessant sind oder weil sie sich nicht benehmen können oder was weiß ich. Und das ist eine Reaktion, das ist eine Flucht nach vorne. Die suchen eine Lösung für sich, und da gibt es dann andere, nennen wir sie mal Verlierer oder Versager in diesem Bereich, die dann sich dann eine Philosophie aufbauen, und da wird natürlich jeder Strohhalm dankbar genommen. Und der Soundtrack dazu wurde dann von irgendwelchen Deutschrappern, Gangsterrappern geschrieben.
Aber hast du Sorge, dass das eine Entwicklung ist, die nochmal als Antwort auf vielleicht die letzten Jahre, wo viel an Sichtbarkeit, an viel an anderen Themen auch gearbeitet wurde, auch wir, ne, wenn man ja so kurz reflektiert, wir reden natürlich auch gerade eher also über heteronormative Beziehungen, wenn wir beide sagen, ne, wir als Männer und Frauen, das ist natürlich auch alleine so ein Ausschnitt gerade, ne? Ja. Und ich glaube, gerade die Sichtbarkeit auch in so Beziehungsgestaltung.
Ganz kleiner Ausschnitt.
Genau, hat ganz, ganz viel zugenommen, auch gut, dass das zugenommen hat. Und ist das eher etwas, wo man nochmal merkt, ja, es gibt jetzt so eine Backlash-Bewegung, weil Leute sagen, jetzt lasse ich mir nicht auf die Füße treten und bei Social Media kann ich mir einfach eine Sichtbarkeit erzeugen und gut ist? Oder ist das letzte Relikt von, ja, mal gucken, wann es bei denen angekommen ist? Oder ist die Frage naiv?
Es war immer da. Und naiv ist eigentlich zu glauben, dass das da, dieser kleine Peak, den ich für die Welt halte, weil ich da in Berlin-Mitte wohne, die Welt ist. Und dann gibt es wahnsinnig viele Leute, die es einfach nicht verstehen. Und wenn du, also die auch nicht verstehen, dass es vielleicht jetzt gerade frauenfeindlich war, was sie da gerade gesagt haben. Oder rassistisch war, was sie da gerade gesagt haben. Und wenn dann jemand ihnen entgegenschreit, du weißt nicht Bescheid oder du bist ungebildet, dann gehen die natürlich sofort in eine Blockierung. Ne?
Also, das ist die Frage auch der Tonalität in dem Moment, mit dem
man. Es geht nie um den Konflikt, es geht immer darum, wie man sich in den Konflikt begegnet. Guter Beziehungstipp auch.
Oh, da musst du, ja, wenn das dann, ich denke darauf rum und denke dann so, ja, das ist dann so der Modus operandi, wie man einen Konflikt lösen kann. Aber wenn der Konflikt auf der Sachebene trotzdem einer ist, wäre trotzdem auch gut, wenn man das gute Begegnen nutzt, um den Konflikt dann auch zu lösen. Weißt du, was ich meine? Also du sagst,
wenn die Leute in der Lage dazu überhaupt sind. Also sozusagen in der auf der Kommunikationsebene. Ich bin ja der Meinung, also ich würde jede nächste Beziehung werde ich mit der Therapie anfangen für mich. Verhaltenstherapie, weil ich glaube, ich brauche da Unterstützung einfach. Wie ich mich sozusagen, wie ich auf bestimmte Sachen reagiere. Auf meine Bildungsangst zum einen, also wenn ich mich zum Beispiel eingeengt fühle.
Also in dem Moment, wo nochmal eine Beziehung, die dir wichtig ist, anstehen würde und du würdest merken, das möchtest du jetzt, also jenseits dessen, was du vorhin geschildert hast, dass das vielleicht gerade kein Thema ist, aber sagen wir mal, hey, in weiß nicht was, 12 Monaten oder
so? Nee, das ist jetzt auch ein Thema.
Und du würdest es wirklich, also würdest sagen, hey, ich hol mir wie auch immer geartete Unterstützung. Mhm.
Das ist ernst gemeint. Mhm. Das ist kein.
Nee, das.
Es ist auch eine gewisse Hilflosigkeit, die daraus spricht. Also ich glaube, ich muss in der Situation sein und dann brauche ich eine Unterstützung, wie ich damit umgehe. Da muss ich die Frau ja gar nicht mit reinziehen. Das ist halt so, wenn ich zum Beispiel irgendwas vielleicht auch zu persönlich nehme oder irgendwie spüre, da triggert mich irgendwas oder so. Oder auch damals, als ich mit dieser Frau zusammen war und mich so eingeengt gefühlt habe. Das war ein Kommunikationsproblem, weil ich habe mit ihr ja nie darüber gesprochen. Mhm. Genau, und das war ja so ein Perspektivwechsel. Und genau, und das bräuchte ich. Ja, also man sagt, es gibt ja so bestimmte Dinge, was man in einer gesunden Beziehung machen sollte. Und ein Punkt ist, einmal im Monat ein Gespräch führen darüber, was einem am anderen stört. Und da sage ich mir, ey, wer ist so reif, ruhig zu bleiben, entspannt zu bleiben? Es gibt sicherlich solche Leute, aber ich glaube, da wäre zum Beispiel ein Moderator, eine Moderatorin für solche Gespräche sinnvoll.
Aber das ist ja interessant, es ist trotzdem fokussiert aufs Negative in dem Moment. Man könnte ja auch sagen, mindestens einmal im Monat setzen wir uns zusammen und sprechen ernsthaft über die Dinge, die dir wichtig sind und die mir wichtig sind. Also es kommt vielleicht.
Ist es ja, aber das ist,
naja. Aber mit dem Fokus auf.
Ja, okay.
Ne, so, wenn ich jetzt sage, hey, mein Bedürfnis ist von mir aus mehr Freiheit oder ich merke, ich würde gern Dinge mit dir zusammen machen, bei denen wir beide eine gute Zeit haben oder so. Also bei mir.
Wie können wir die Beziehung verbessern?
Wäre ein anderer Fokus zumindest.
Genau.
Also gucke ich drauf und sage jetzt, hey, das musst du auch aushalten, wenn ich dir sage, das und das gefällt mir nicht und im Zweifelsfall sage ich dir das jeden Monat und es wird irgendwie, also nein, was ich damit sagen will, es gewinnt an Schärfe. Und es ist, glaube ich, was anderes zu sagen, ich für mich möchte.
Der Ton macht die Musik und das ist ja letztendlich das, was, ja, wahrscheinlich müsste man das so sagen. Oder sicherlich müsste man das so sagen, wie können wir unsere Beziehung verbessern?
Ja, und dann aber auf eine Art und Weise, die vielleicht nicht, das ist ja auch immer dieses, ne, wo beginnt der psychologisierende Tonfall, ne, und wo bleibt eine authentische Kommunikation? Das ist halt dann ein entscheidender Unterschied wahrscheinlich zwischen, sag mal, was dir wichtig ist oder, hey, Michael, ne, jetzt spür da mal rein, so.
Ja. Nee, also ich glaube darum, eine Paarberatung finde ich als Begleitung gut. Die meisten Paarberatungen werden erst gemacht, wenn man als Paar in so einer Krise ist, dass es eigentlich schon zu spät ist. Und eigentlich geht es doch darum, vielleicht geht es darum, den Anfängen entgegenzuwirken und zu sagen, okay, wir gestalten unsere Beziehung so, dass wir gar nicht erst in eine Krise geraten. Mhm. Und darum wäre doch so eine Beratung einmal im Monat eine Einschätzung, ein Sortieren.
Und würdest du es anbieten?
Nee, ich würde es sozusagen in Anspruch nehmen. Also ich würde es gut finden.
Michael, bei Megahertz darf jeder Gast einmal spontan reagieren. Ich werfe dir ein paar Sätze hin und würde dich um eine kurze Ergänzung, Antwort bitten. Ein bisschen was haben
Der Druck
schon,
steigt.
Ein bisschen was haben wir schon vorbereitet und thematisiert. Meine größte Stärke ist,
ich bin kein Fragebogen-Typ.
Versuch's. Mir zuliebe. Mm. Du musst dich verändern, mir zuliebe.
Ich glaube, dieses unablässige, mich doch mit den Dingen, die mich beschäftigen, zu beschäftigen und nach Lösungen doch zu suchen.
Meine größte Schwäche?
Die Angst, ja. Die Ängste. Den Ängsten die Entscheidung zu überlassen.
Diese Menschen gehören zu meinem engsten emotionalen Umfeld.
Familie, Teile der Familie. Und
Mama.
Meine Mutter auf jeden Fall und sehr gute Freunde.
Das mache ich, wenn mir langweilig ist.
Wann ist mir denn langweilig? Also wenn ich die Stille nicht aushalte, dann ist langweilig, ne? Na, ich gucke was dann oder lese was.
Dafür hätte ich gern mehr Zeit in meinem Leben.
Ich habe die Zeit, ich nehme sie mir noch nicht. Also eigentlich geht es darum, dass ich mir mal die Entscheidung treffe, mir die Zeit zu nehmen.
Dafür würde ich mir gerne mehr Zeit nehmen in meinem Leben.
eine tiefgehende Beziehung zu einer Frau aufzubauen.
Und ich hoffe, dass ihr mit einem guten Verhältnis zu sich und zu anderen hier heute Abend rausgeht. Und Michael Nast war bei NZZ Live und NZZ Mega ist zu Gast. Dir vielen Dank.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Das war die NZZ Megahertz Live-Episode. Wie immer, alle Infos zu uns und auch zu den Gästen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ich bin Sven Preger und jetzt kommt erstmal gut durch diese letzten Tage des Jahres. Bis dann. Ciao.